Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Eins, zwei. Das 1-2 ist heute deswegen von mir angebracht, weil unser Herr Koller gesagt hat, ich muss nach Zeit für Erbrecht eine Pause machen. Fragen Sie mich nicht, warum, ich weiß es nicht. Ich habe die Pause hoffentlich gesetzt. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Wir haben heute eine besondere Folge. Vorhin habe ich es nachgeschaut, aber ich habe es schon wieder vergessen. Vor irgendwie 15, 16 Folgen war bei uns der Herr Senatspräsident Muska zu Gast und wir haben heute keine Premiere oder vielleicht doch, jedenfalls unseren zweiten Gast, die sehr von uns sehr verehrte Frau Dekanin, Universitätsprofessorin, Rechtsanwältin, Schiedsrichterin, Professor Brigitta Zöchling-Juth. Liebe Britta, herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und Christian, ich war jetzt ganz verwirrt bei deinem Einstieg. Das war ja völlig anders als sonst.
Was habe ich
muss ja immer sagen, lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Okay.
Das hast du mir genommen. Und
du
freut mich, dass wir heute zu dritt erbrechtlich zusammen sind.
Du siehst, ich bin ein bisschen aufgeregt und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
So, und jetzt sind wir genug bummelwitzig gewesen. Jetzt kann es losgehen. Liebe Britta, vielen herzlichen Dank zunächst an dich, dass du uns beehrst. Du bist nicht zufällig hier. Wir bemühen uns ja ganz selten, aber doch Gäste zu gewinnen, die vor allem eins sind, irgendwie das absolut Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann, in diesem Bereich. Du bist die Dekanin der Juristischen Fakultät der Universität Wien. Du bist, wie ich schon kurz erwähnt habe, eine Universitätsprofessorin. Gut, da gibt es viele, also so eine richtige, früher hätte man gesagt, der Ordinarius, nicht mit, ich weiß nicht, wie viele Assistenten du hast, also einem riesen Lehrstuhl. Ich glaube, 6, 7, 8 Assistenten. Unglaublich viele Assistenten. Dekanin und Universitätsprofessorin. Daneben bist du auch Rechtsanwältin und du bist, und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Grund, warum wir zusammensitzen, eine der Top-Expertinnen in diesem Land im Bereich des Erbrechts. Gestatte mir uns als erstes die Frage, wie geht das, wie wird man sowas, was ich da jetzt gesagt habe, habe ich irgendwas ausgelassen? Stimmt das, was ich überhaupt hier von mir gegeben habe?
Wie immer übertrieben natürlich. Aber die Antwort auf deine Frage, wie man sowas wird, ist, dass, wie so oft im Leben, einfach ein Zufall. Ja? Ich habe nach dem Jusstudium das Gerichtsjahr gemacht und wollte eine Dissertation bei Welser schreiben und plötzlich war eine Stelle frei. Du erinnerst dich vielleicht, dass ein gewisser Magister Rabel damals auf meinem Anrufbeantworter die Nachricht hinterlassen hat, ich soll zum Professor Welser kommen, und das Ergebnis war, dass er mir eine Assistentenstelle angeboten hat, und so bin ich...
Nämlich der Welser.
Ja, der Welser, der Magister Rabel war damals nicht in der Position, etwas anzubieten.
Ja.
Und so bin ich an die Uni gekommen und habe eigentlich immer das Hauptaugenmerk auf die Tätigkeit als Universitätsprofessorin, also auf die Wissenschaft und die Lehre gelegt. Und alles andere, was du dann erwähnt hast, ist sozusagen nach und nach dazugekommen und ist in meinem Verständnis immer eine Ergänzung meiner Tätigkeit als Wissenschaftlerin.
Das ist im Kern die Wissenschaft,
ja.
Im Kern die Professorin. Und wie war dein Werdegang als Professorin? Du warst ja nicht immer am Juridikum, du hast dort begonnen am Juridikum, aber da gab es ja dann Zwischenstationen.
Ja, der klassische Werdegang ist eigentlich, dass man als Assistentin beginnt, dann eine Dissertation schreibt, dann sich habilitiert und dass man sich dann auf die Suche nach einer Professur macht. Und meine erste Position war an der Universität Bonn, da hatte ich einen Lehrstuhl für bürgerliches Recht. den ich dann 3 Jahre dort begleitet habe. Von dort bin ich weitergezogen an die Universität Salzburg und habe dort auch bürgerliches Recht und internationales Privatrecht gemacht. Und dann bin ich sozusagen zurückberufen worden und bin wieder an der Uni Wien gelandet, was natürlich mein Wunsch war und was mich seither eigentlich beruflich sehr ausfüllt.
Aber parallel wart ihr beide nicht in Salzburg, oder? Du warst ja auch eine Zeit lang in Salzburg.
Ich glaube sogar, dass ich ein Nachfolger war. Ich bin zwar wesentlich älter, ich habe sie ursprünglich angerufen, nicht, das Jahr, also als Assistent von Welser. Und danach wurde ich recht rasch, bin ich hier nachgehoppelt in Salzburg. Aber bezüglich dieses Bonn würde mich interessieren, jetzt fällt es mir irgendwie auf ein, war das eigentlich ein One-Way-Ticket oder warst du da in Wien karenziert? Oder
nein, das war so
Aufgabe aller Zelte, du gehst nach Bonn. Ist das so gewesen?
Das ist so gewesen und das hängt damit zusammen, dass wir damals als Assistenten an der Uni Wien noch verbeamtet waren und man in Deutschland als Universitätsprofessor noch immer verbeamtet ist und man kann nicht doppelt verbeamtet sein. Mhm. Und daher bin ich aus Wien ganz ausgeschieden. Also ich war nicht karenziert und ich hatte auch keine Rückkehroption, sondern habe, wie du sagst, die Zelte abgebrochen und bin nach Bonn gegangen.
Das heißt, was im Nachhinein alles irgendwie so geschmeidig wirkt und aussieht, naja, da geht man dann dorthin und dann, war damals ex ante völlig unvorhersehbar. Ist das,
kann man das so sagen? Ja, das war ein, also wenn das Endziel war, eine Professur in Österreich, dann war das eine sehr risikoreiche Entscheidung, dorthin zu gehen, die ich aber wirklich nie bereut habe, im Gegenteil.
Ja, Bonn ist ja auch eine, glaube ich, im Bereich des Privatrechts sehr große Adresse. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war ja der Franz Büdlinski auch in Bonn, nicht? Also einer der ganz Großen des Privatrechts.
Carolus.
Nach 45, Carolus, ja, da gibt es noch immer, liebe Grüße Martin, der war auch in Bonn, das habe ich gar nicht gewusst. Ich denke nur an den Büdlinski. Von Büdlinski weiß ich es, weil das habe ich irgendwann recherchiert, weil der hatte einen Ruf nach Wien und hat den aber abgelehnt und ist nach Bonn gegangen. Und ist erst beim zweiten Mal, zweiten Versuch der Wiener, ihn zu gewinnen, nach Wien gekommen. Während beim ersten Ruf hat er es nicht genommen und dann ist statt ihm der Winfried Kralik. Winfried Kralik, der ja dann eben der Lehrer unseres gemeinsamen Lehrers Rudolf Welser war. So schließen sich irgendwie diese Kreise. Eine Frage, die wir hier kennen, aber vielleicht das Publikum nicht so ohne weiteres beantworten kann, liebe Britta, was ist ein Dekan? Was ist eine Dekanin an der Universität Wien, muss man sagen? Ist das ein Schmähjob, was braucht man da? Hat man da Kompetenzen? Ist das viel Aufwand?
Also ich glaube,
an sich bist du ja meine Chefin, nicht? Also für die, die es nicht wissen, ich bin also ja auch, wenn ich mich da in den Mittelpunkt drücken darf, Andreas, ja, ich hoffe, die Kamera schaut auf mich, bin ja auch ein Professor an der Universität Wien, an derselben Fakultät wie die Britta, du bist meine Chefin,
muss man sagen. Ja. Vielleicht kann man das so sehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die offizielle Funktionsbeschreibung einer Dekanin ist, dass man die Leiterin der Fakultät ist. Man vertritt die Fakultät daher nach außen und man hat natürlich intern eine ganze Reihe an Kompetenzen, die von Personalfragen über die Verteilung von sonstigen Ressourcen, Räumen, Budget und Ähnlichem reicht. Also eigentlich hat man sehr, sehr viele Zuständigkeiten, aber die meisten Zuständigkeiten und die meisten Kompetenzen sind solche, die immer in Abstimmung mit anderen Gremien der Universität Wien wahrzunehmen sind. Wie das genau funktioniert, steht in der Satzung der Universität und in zahlreichen Richtlinien und sonstigen Regularien. Und daher ist die Tätigkeit als Dekanin eine sehr vielseitige, abwechslungsreiche, Aber letztlich ist man in der Verwaltung der Universität hier tätig.
Ist aber, was die Leute da draußen nicht wissen, nicht an allen Universitäten in Österreich gleich, im Gegenteil, nicht wahr, sondern der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Wien hat einen anderen Kompetenz-Arbeitsaufgabenbereich als zum Beispiel der Dekan in Salzburg. Ist das zutreffend?
Ja, das ist richtig. Das ist die innere Organisation der Universität, bestimmt, welche Aufgaben welchem Funktionsträger genau zukommen. Und das ist in Wien sicherlich so gestaltet, dass hier relativ viele Kompetenzen auch beim Dekan oder der Dekanin liegen, und das hängt wiederum mit der Größe der Universität Wien zusammen. Wir sind doch eine sehr, sehr große Universität, und allein unsere Fakultät ist größer als manche Universität. Wir haben über 600 Mitarbeiter und 10.000 Studierende nur am Juridikum, und das ist natürlich eine große Fakultät. Es wird immer gesagt, es sei die größte im deutschsprachigen Raum. Ob das wirklich stimmt und wonach man das genau bestimmt, nach der Anzahl der Studierenden oder der Lehrstühle, also das, aber wir gehören sicherlich zu den größten im deutschsprachigen Raum, und mit der Größe hängt natürlich auch eine stärkere Verteilung der Aufgaben in der Verwaltung zusammen.
Aber woher kam bei dir das Interesse und die Bereitschaft, dich als Dekanin mit diesem großen Verantwortungsbereich in der Verwaltung zu engagieren, wo ja immer primär dein Interesse die Lehre, die Wissenschaft, die Forschung war? Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das möchte ich machen?
Also auch das ist eher zufällig sozusagen geschehen. Ich war schon davor Vizedekanin, als Paul Oberhammer Dekan war. Das bin ich geworden, weil er mich darum gebeten hat. Das war eigentlich jetzt gar nicht so eine aktive Entscheidung, und so bin ich dann da hineingerutscht. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, so, wenn man sehr lange mit einer Fakultät verbunden ist, dann sollte man eine solche Aufgabe auch einmal für eine gewisse Zeit übernehmen. Und es macht auch Spaß, das für eine gewisse Zeit zu übernehmen.
Betonung gewisse Zeit, wie lange ist man Dekan? 15 Jahre, 10 Jahre, lifelong?
Ja, das war früher mal so sehr häufig, dass irgendwie die Dekane sehr lange geblieben sind. Jetzt ist es so, dass unsere Funktionsperiode eigentlich sehr kurz ist, nämlich nur 2 Jahre. Ich bin jetzt in der dritten Periode, also im 6. Jahr, und das wird auch meine letzte sein.
Aha, ja. Na bitte.
Das ist eine Neuigkeit.
Ja, Neuigkeit.
Ich habe schon gewusst. Das,
ja, aber ich glaube, jetzt ist das erste Mal publiziert, ne? Sieht man unser Podcast.
Du bist ja eigentlich auch in der Verwaltung tätig.
Ist ja, das richtig? Aber um mich geht es heute nicht. Aber ich verstehe es gut, dass auch wenn man eigentlich primär von einem inhaltlichen, wissenschaftlichen und so weiter Interesse getrieben ist, dass man, wenn man verbunden ist mit so einer Fakultät, und ich kenne das Gleiche in Bezug auf unseren Berufsstand und die Notariatskammer, dass man irgendwann auch die Verantwortung verspürt und auch die Lust verspürt, sich auch für das Ganze in der Verwaltung zu engagieren und zu schauen, dass das alles gut läuft. Also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst.
Dekanin, das heißt, du machst das jetzt schon 5 Jahre, 6 Jahre?
6. Jahr.
6. Jahr. Bleibt dann daneben überhaupt noch Zeit für Forschung, für Praxis, für Erbrecht? Oder?
Ja, es ist, das muss ich ehrlicherweise schon sagen, nicht eine Aufgabe, die man nur nebenbei machen kann. Es ist schon eine sehr zeitintensive Aufgabe. Aber ja, es ist Zeit geblieben für die anderen Tätigkeiten, allerdings natürlich sehr reduziert. Also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren weniger publiziert als in den Jahren davor. Das ist einfach eine Begleiterscheinung, aber es gibt ja noch kommende Jahre, wo man das wieder anders gestalten kann.
Du hast uns was mitgebracht.
Ich habe mitgebracht, weil
apropos
es eben...
Apropos nicht publizieren. Ne?
Nein, es ist heute erschienen unser Buch 10 Jahre Erbrecht oder 10 Jahre Erbreck zwischen Bilanz und Reformbedarf. Das ist das Produkt einer Tagung, die ich im Herbst gemeinsam mit Gabriel Kogler veranstaltet habe und wo wir sozusagen das Erbrecht 2015 ein bisschen kritisch untersuchen und schauen, ob es eine Reform der Reform geben sollte. Das ist etwas, was, glaube ich, immer schon die Aufgabe auch der Wissenschaft war, Gesetzesreformen anzustoßen, dass das sehr häufig nicht gelingt oder erst viele, viele, viele Jahre später. Das wissen wir, aber man braucht halt einen langen Atem und das ist so ein erster Input für eine Reform der Erbrechtsreform.
War ja auch eine tolle Veranstaltung damals, wann war das, im September, glaube ich, 25. Und das sind ja die Vorträge, glaube ich, die es damals bei der Veranstaltung gab, die jetzt publiziert wurden.
Ja. Genau.
Du warst auch einer der Vortragenden.
Ich finde das sehr keck, wie du dich hier verhältst, weil ich kann mich noch genau erinnern, dass du bei meinem Vortrag nicht zugegen warst.
Und ja, dafür würde ich mit noch größerem Interesse lesen, was du damals gesagt hast.
Das war eine tolle Tagung.
Was hast du? Die meisten habe ich gehört. Bitte. Christian Rabl, Pflichtelserfüllung durch letztwillige Zuwendung. Ja, das sollte man lesen, das werde ich tun. Ja, heute erschienen, ich werde es mir gleich besorgen.
Sehr, sehr lieb von dir. Es ist ja irgendwie, glaube ich, eine enorm wichtige Erkenntnis und Wahrheit, die man sich einzugestehen hat, dass in Österreich die verschiedenen juristischen Berufsgruppen, die ich jetzt nenne, die Richterschaft, das Notariat, die Rechtsanwaltschaft, die Rechtswissenschaft typischerweise eher getrennt verlaufen, die Karrieren getrennt und isoliert verlaufen. Das heißt, was du hier bist, liebe Britta, ist ja eher die Ausnahme. Nämlich, dass
oder
jemand,
du, lieber Christian.
Ja, um mich geht es nicht. Ne? Andreas, danke für den Hinweis, um uns geht es nicht. Also typisiert, im System angelegt ist das an sich nicht. Das sind individuelle biografische Entscheidungen. Und diese Erkenntnis trägt ja irgendwie auch unsere Bemühungen, jetzt rede ich wieder über uns, Andreas, nämlich in diesem Forum, das wir hier machen, die Perspektiven der verschiedenen Berufsgruppen zusammenzubringen. Und dabei bei diesen, wie soll ich sagen, Zugängen, die wir hier versuchen darzustellen, haben wir eigentlich nie erklärt, weil wir geschamig sind. Wir reden nicht gerne über uns selber.
Vor allem du nicht.
Ja, ich rede uns davon, sage ich nicht. Das Ich-Wort kenne ich nicht.
Ich merke, dass wir das beide nicht kennen.
Ja, also ich rede ja nie über mich selber. Haben wir nie erklärt, habe ich nie erklärt, was eigentlich Wissenschaft ist. Und das ist eine interessante Frage. Okay, keine Angst, ich rede jetzt nicht von der Wissenschaft an sich, sondern von der Rechtswissenschaft, weil ich glaube, die echten Menschen da draußen, die mit uns nichts zu tun haben, die fragen uns ja doch, wann immer wir ihnen begegnen, was macht ihr überhaupt? Und jetzt habe ich natürlich die herrliche Gelegenheit, liebe Britta, dich zu fragen, was machen wir überhaupt?
Um mir diese schwierige Frage sozusagen umzuhängen.
Ja, bitte.
Ich glaube, dass die Besonderheit der Rechtswissenschaft zum einen einmal darin liegt, dass es gar keine so scharfe Trennung zwischen der wissenschaftlichen Tätigkeit und der praktischen Tätigkeit gibt. Ich glaube, dass wir alle, also alle, die in einem juristischen Beruf tätig sind, zumindest denselben Gegenstand haben, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich mit dem Gesetz und mit den dazu ergangenen Entscheidungen des Höchstgerichtes und der Literatur. Und wir versuchen, Fragen zu beantworten anhand der Regelungen, anhand der Methodik, anhand der Dogmatik, die wir gelernt haben, um zu einem richtigen oder zumindest vertretbaren Ergebnis zu kommen. Das ist, glaube ich, in der Art der Tätigkeit gar nicht so verschieden. Wir legen das Gesetz aus, wir versuchen es zu verstehen und wir versuchen es vor allem, Sachverhalte, die im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt sind, trotzdem unter Anwendung der Methodik und Systematik hier richtig zu lösen. Es ist ja, wie ihr beide wisst, nicht so, dass ein Richter sagen kann, dazu steht nichts im Gesetz und darum entscheide ich über diese Klage nicht. Ja, also das ist ja keine mögliche Option. Es muss ja jeder Fall entschieden werden und insofern stellt sich eben die Frage, wie man Fälle, die im Gesetz nicht geregelt sind, entscheiden kann, aber vorgelagert natürlich, wie man das Gesetz insgesamt verstehen muss. Und darauf versuchen wir in der Wissenschaft eine Antwort zu geben.
Ja, und wenn dich jemand fragt, ich verstehe nur Bahnhof jetzt bei den ganzen Ausführungen, das steht ja eh im Gesetz.
Es steht eben nicht alles im Gesetz. Und um zu wissen, was im Gesetz steht, muss man zunächst einmal das Gesetz auslegen, das Gesetz interpretieren.
Ja, natürlich. Ja. Das Gesetz ist trüb, alles ist trüb, die Realität ist trüb. Und ich glaube, eins kann man noch akzentuieren, wenn ich das ergänzen darf. Wir sprechen hier im Besonderen eigentlich und konzentrieren uns auf den Bereich irgendwie des Zivilrechts, des bürgerlichen Rechts im weitesten Sinn.
Ja.
Das heißt, wir sprechen von Konflikten zwischen Menschen oder juristischen Gebilden, die wir juristische Personen nennen, Konflikten, die die beiden gegenüber nicht lösen können ohne eine dritte Stelle, ohne ein Gericht. Und der kann dann nicht sagen oder die kann dann nicht sagen, das steht dann nicht im Gesetz, sondern jeder Konfliktfall muss irgendwie gelöst werden.
Und es ist ja, glaube ich, gerade auch das Erbrecht ein Rechtsbereich, der wunderschön zeigt, dass es immer wieder neue Fragestellungen gibt, die der Gesetzgeber nicht vorhersehen konnte oder die der Gesetzgeber, als er das Gesetz erlassen hat, gar nicht explizit geregelt hat. Ich darf, glaube ich, eher unter Bezugnahme auf Mount Erbrecht sagen, die Geschichte beispielsweise mit den losen Blättern und den Formvorschriften, das war halt etwas, was irgendwie sich jetzt erst gefragt wurde, aus einem bestimmten Anlassfall heraus, obwohl die Frage eigentlich schon seit wahrscheinlich 200 Jahren schlummert. Ja. Und dann natürlich hier nicht nur das Gericht eine Entscheidung zu treffen hatte, sondern aus diesem Anlass hier über den inneren und äußeren Zusammenhang ganz viel Forschung in Gang gesetzt wurde. Oder die Frage, wo eine Unterschrift bei einem Testament stehen muss. Oder. Da gibt es ja ganz viele Bereiche. Und um jetzt einen Bereich, der mich immer sehr interessiert hat, hier ins Treffen zu führen, etwa das Verhältnis von Erbrecht, Pflichtteilsrecht und Privatstiftungsrecht. Dieses Verhältnis wurde ja vom Gesetzgeber schon deshalb historisch nicht berücksichtigt, weil das Pflichtteilsrecht alt ist und das Privatstiftungsrecht oder Gesetz erst im Jahr 1993 gekommen ist. Ja, sodass sich dann die Frage gestellt hat, na, wie verhält sich das denn mit wie verhalten sich denn diese beiden Rechtsgebiete zueinander? Und dann war es wiederum die Wissenschaft, die sich überlegt hat, soll man hier eine Regelung auch ins Gesetz hineinschreiben? Das hat der Gesetzgeber des Erbrecht 2015 bekanntlich getan. Ob das gut gelungen ist, ob jetzt weniger Fragen offen sind, möchte ich dahingestellt lassen. Aber ich glaube, das beschreibt sehr schön die Tätigkeit, die wir alle hier eigentlich tun.
Britta, du stehst mit einem Bein in der Wissenschaft oder fast mit beiden Beinen, aber mit einem halben Bein vielleicht in der Praxis als Anwältin, als Gutachterin. Und wie wichtig ist das?
Ja, vor allem als Schiedsrichterin.
Als Schiedsrichterin.
Ja, das mache ich zum Beispiel gar nicht, das kann ich gar nicht.
Ja.
Das musst du auch noch dann erklären.
Ja, komm mal gleich dazu, aber was mich jetzt interessieren würde, wie wichtig ist dir jetzt aus dem Blickwinkel der Wissenschaft und der Wissenschaftlerin dieser praktische Bezug, dieser Blick in die Praxis, dieser Blick in die wirklich bestehenden praktischen Probleme, die Ahnung von Kausen und wie läuft das alles in der Praxis ab, wie wichtig ist das, wie viel profitierst du auch als Wissenschaftlerin davon?
Ja. Nee, ich glaube, das ist eines der ganz wichtigsten Dinge überhaupt. Die Wissenschaft ist ja nicht dazu da, sich abstrakte Rechtsprobleme zu überlegen und diese zu lösen, ohne dass sie sozusagen von irgendjemandem gebraucht werden. Und es ist auch so, dass man natürlich durch die praktischen Fälle überhaupt erst auf die Ideen kommt, welche Probleme sich stellen oder welche Rechtsfragen noch ungelöst sind. Also ich glaube, dass hier Wissenschaft und Praxis in einem ganz wichtigen Zusammenspiel zur Fortentwicklung des Rechtes beitragen und dass man nicht das eine vom anderen trennen kann. Das ist möglicherweise in anderen Rechtsgebieten anders, aber im Zivilrecht und eben auch daher im Erbrecht in ganz besonderem Maße notwendig. Wie gesagt, ich komme noch einmal auf die Frage zurück, wo eine Unterschrift auf dem Testament stehen muss. Ja? Das ist eine Frage, auf die kommt man ja gar nicht, wenn nicht irgendwann ein Testament da liegt, wo der Text nicht unter, sondern überschrieben ist. Ja? Also dieses Zusammenspiel halte ich für sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass es hier eine wechselseitige Befruchtung gibt und dass daher gemeinsam hier viel zur Entwicklung des Rechtes beigetragen wird.
Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Die Wissenschaft im Dialog mit der Praxis findet, wo siehst du denn eher fokussiert oder wie kommt dir das unter? Ist es der Dialog mit dem Höchstgericht, in dem man Entscheidungen wahrnimmt und sie bespricht und analysiert, das heißt sozusagen im Nachhinein, oder es fiel ja auch schon der Begriff Gutachter. Was ist ein Gutachten? Ja, wer braucht ein juristisches Gutachten?
Ja,
wie passiert denn das in der Realität?
Ich glaube, ich darf noch einmal zurückkommen, was ich eh schon gesagt habe. Die Tätigkeit des Höchstgerichtes, der Wissenschaft, der Anwälte, wenn sie in ihren Schriftsätzen argumentieren, ist in einem Bereich, nicht in allen Bereichen, aber in einem, im Kernbereich ja nicht so verschieden. Und ich glaube daher ist es ja auch nicht verwunderlich, dass Höchstrichter sehr häufig wissenschaftlich arbeiten oder Anwälte, Notare sehr viel publizieren, also auch wissenschaftlich arbeiten.
Muska.
Und umgekehrt Leute, die aus der Wissenschaft kommen, auch praktisch sich einbringen, sei es jetzt in einem Beruf oder eben auch in Form von sogenannten Gutachten, wo einfach eine Rechtsfrage, die sich vielleicht bisher noch nicht gestellt hat oder die sich vielleicht aus einem konkreten Anlassfall anders stellt oder eine andere Beurteilung nahelegen würde, nach wissenschaftlichen Kriterien bearbeitet wird und hier durchaus auch Argumentationshilfen für den Einzelfall zur Verfügung stellt.
Für wer ist der Auftraggeber? Typischerweise nicht das Gericht.
Nein, also das Gericht ist, also das kommt auch vor, allerdings eher in internationalen Kausen, wenn ein ausländisches Gericht österreichisches Recht anwenden muss, dann kann es durchaus vorkommen, dass auch das Gericht ein Gutachten in Auftrag gibt. Aber in der Regel sind das von den Parteien eines Rechtsstreites oder von einer Partei eines Rechtsstreites ein beauftragtes Gutachten.
Gibt es eigentlich noch Fakultätsgutachten?
Was ist das? Das kenne ich gar nicht.
Ich kenne das aus der Biografie vom Jähring. Rudolf von Jähring im 19. Jahrhundert, aber jetzt blamiere ich mich, bitte die Rechtshistoriker, bitte helft es mir. kontakt@mounterbrecht.com darf ich hier anbringen. Schreiben Sie uns, kommunizieren Sie mit uns, belehren Sie mich, helfen Sie uns weiter. Aber da, wenn da so ein absoluter Topmann wie der Jähring nach Wien gelockt wurde, dann hat man den schon im Vorfeld ein Angebot gemacht und dem hat man Fakultätsgutachten im Werte von irgendwelchen tausenden Gulden garantiert. Offenbar war das früher im 19. Jahrhundert so, dass die Fakultät durch einen, aber das, dem muss ich nachgehen,
und da wurde durch das, einen das ihrer Gutachten besten Leute erstattet in Verantwortung
der Fakultät. Ich nehme es an, aber ich habe jetzt nur den Begriff auf Lager oder die Erinnerung. Vielleicht auch Unsinn, Sie schreiben es uns. Ich habe es vorhin erwähnt, Schiedsrichter. Hm. Was ist bitte ein Schiedsrichter, fragt das Volk, außer am Fußballplatz. Wo machst du Schiedsrichter?
Es gibt die österreichische Zivilprozessordnung, sieht vor, dass es den Parteien freisteht, statt der ordentlichen Gerichtsbarkeit, also dem staatlichen Gericht, auch wenn man so will, ein privates Gericht zur Entscheidung des Rechtsstreites zu berufen. Das geht nicht in allen Bereichen und das hat verschiedene Voraussetzungen, aber dann entscheidet sozusagen statt eines staatlichen Gerichtes ein privates Schiedsgericht. Das ist sozusagen die Basis. Das Interessante ist, also inhaltlich findet das hauptsächlich in Wirtschaftsstreitigkeiten statt. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, aber bei den sonstigen Streitigkeiten geht es in der Regel um Wirtschaftsstreitigkeiten, sehr häufig auch mit einem internationalen Bezug. Aber, und das muss ich hier in diesem Podcast schon loswerden, es gibt eine Bestimmung in der ZBO, das ist der Paragraph 581 Absatz 2 ZBO, der sagt, dass Schiedsgerichte auch durch eine letztwillige Verfügung zur Entscheidung eines Rechtsstreites berufen werden können. Also nicht nur die Streitparteien vereinbaren, dass ein Schiedsgericht hier den Streit entscheiden soll, sondern das kann theoretisch auch der Erblasser. Das ist ein Bereich, der nicht mit Leben befüllt ist. Das kommt in der Praxis so gut wie nie vor. Ich verstehe es eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe vor 10 Jahren schon oder noch länger darüber mal gemeinsam mit Gabriel Kogler publiziert. Und ich würde das gerade im Erbrecht als eine wirklich gute Alternative zu diesen oft jahrzehntelangen Streitigkeiten ansehen. Ja, vielleicht gelingt es mir irgendwann einmal noch dafür, fruchtbarer Werbung zu machen,
als es bisher war. Das wäre doch für Testamente interessant.
Ja, ja. Das ist hochinteressant.
Ja, ja. Früher hat man darüber diskutiert, vor vielen, vielen Jahrzehnten, ob man das überhaupt anordnen kann beim Testamentsvollstrecker, ob man den Testamentsvollstrecker zu dem Rechtsprecher emporstilisieren kann. Erinnere ich mich dunkel, also vor meiner Zeit. Du meinst, also ich tapse jetzt hier, lege das gleich offen, im Gatsch herum, in meiner Gedanken. Du meinst also, siehe offenbar in der ZBO, ist es möglich, dass ich in einem Testament anordne, sämtliche Streitigkeiten aus dieser letztwilligen Verfügung sind durch ein Schiedsgericht.
Das wäre möglich.
Mhm. Darf ich auch die Schiedsrichter gleich nennen?
Also da wird es dann langsam fraglich. Aber grundsätzlich ist das möglich. Ja. Und, diese Bestimmung in der ZBO wirft sehr, sehr viele Fragen auf und wir haben leider in Österreich dazu keine höchstgerichtliche Judikatur, weil es eben nicht in den Testamenten drinnen steht, weil alle sich denken, na, wer weiß, wie das geht und daher gibt es da eine Rechtsunsicherheit. Rechtsunsicherheit ist ja aber auch manchmal durchaus im Interesse des Erblassers, also muss man halt mal eine ordentliche Beratung machen. Ja. Also da kann man sehr viel sich eigentlich überlegen, aber richtig ist, dass wir hier in Österreich einen nicht besonders erforschten und nicht judizierten Bereich haben. Aber das steht eigentlich in der ZBO drinnen und daher ist es grundsätzlich einmal zulässig.
Interessiert mich sehr, aber da steht nur drinnen offenbar, dass ich letztwillig verfügen kann, dass es ein Schiedsgericht geben soll. Aber bedeutet das auch, dass ich dieses Schiedsgericht berufen kann für alle Fragen, die sich aus meinem Erbfall ergeben? Oder ist das eine zweite Frage, die sich aus der Regelung noch nicht
ergibt? Das ist eine zweite Frage. Hier wird immer wieder diskutiert, ob man auch die Pflicht als Berechtigten binden kann. Ich glaube, unter uns gesagt, ja. Weil wir ja auch den schönen Paragraphen 762 haben, der ja uns alles ermöglicht, sozusagen, was die Belastung des Pflicht als Berechtigten betrifft. Es gibt bei einer vergleichbaren Rechtslage in Deutschland, was das Prozessrecht betrifft, eine Entscheidung des BGH, der gesagt hat, dass die Pflichtteilsberechtigten nicht gebunden sein können, wobei man aber dort wiederum die andere Stellung des Pflichtteilsrechts im Grundgesetz mit berücksichtigen muss. Aber ich sage nur, das ist ein Gebiet, das sich lohnen würde, hier ein bisschen mit Leben zu erwecken. Im Übrigen wäre es etwas, wo, glaube ich, auch Notare hier als Schiedsrichter tätig sein könnten. Wäre etwas, worüber man...
Interessiert mich sehr. Da will ich mich wirklich damit beschäftigen. Das ist wirklich sehr interessant. Aber zumindest muss es wahrscheinlich möglich sein, und so ist die Regelung wahrscheinlich im Mindesten zu verstehen, aber das frage ich dich jetzt, dass man zumindest alle Fragen, die dem letzten Willen, die wirklich der letztwilligen Verfügung, der Gestaltung durch den Erblasser sozusagen entspringen, die Frage der Quoten, die Frage der Erbteilung, alles, was sozusagen Auslegungsfragen auch der letztwilligen Verfügung sind, das wird man wahrscheinlich unter die Schiedsgerichtsbarkeit bringen. Dort, wo wir ins zwingende Recht kommen, im Pflichtesrecht, darüber wird man offenbar diskutieren können. Ich finde das hochspannend.
Aber man kann ja auch, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, parallel zur Verankerung im Prozessrecht, der prozessualen Verankerung sozusagen, gäbe es natürlich ja auch noch die Möglichkeit, es materiellrechtlich zu verankern in Form einer Auflage oder Ähnlichem. Ja. Also das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Und es ist natürlich dort eine spannende Alternative, einmal, wenn es um sehr komplexe internationale Sachverhalte geht, und zum anderen, wo einfach sehr viele Streitigkeiten parallel auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und die Schiedsgerichte sind ja auch, es gibt ja keinen Instanzenzug bei den Schiedsgerichten. Und das ist zumindest auf der Zeitachse durchaus etwas, was im Interesse der Betroffenen sein könnte.
Das halte ich nämlich für einen interessanten Aspekt, dass man dann wirklich die unterschiedlichsten Fragen, die sich im Erbfall ergeben, in ein Forum werfen könnte und nicht diese verschiedenen Zuständigkeiten und Parallelprozesse hätte, was oft in Erbfällen ja enorme Schwierigkeiten bedeutet für die Parteien.
Ich glaube, da müssen wir noch, oder das muss ich dann nachlesen, wie ihr das vorschlagt.
Das ist kein Vorschlag.
Oder postuliert es nämlich dieser Aspekt des Mehrparteienverfahrens. Und irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, das habt ihr auch erforscht.
Das ist natürlich auch bei der Schiedsgerichtsbarkeit durchaus ein Problem. Es gibt natürlich eine sehr große Gestaltungsfreiheit bei den Schiedsverfahren. Und insofern, ich sage nicht, dass es für alle Fälle geht, und ich sage auch nicht, dass es vollkommen unproblematisch ist oder nicht auch damit wieder Rechtsfragen verbunden sind. Aber man müsste ja mal anfangen sozusagen. Das ist es, was ich seit geraumer Zeit versuche.
Schön, dass du da bist. Wir sind nicht abgesprochen. Aber nämlich, wenn du dir vor Augen hältst, wenn wir da diese ganzen Informationen zusammenbringen, erstens, ich rede jetzt nicht vom Pflichtteilsprozess, der sowieso extrem lang, kompliziert, sauteuer. Aber jetzt rede ich von dem, was du erwähnt hast, lieber Andreas, nämlich der Streit über den Inhalt einer letztwilligen Verfügung. Auch dieser Streit unter Umständen sehr lang und auch sehr, wie soll ich sagen, im Einzelfall nach dem Erlebnis der Bevölkerung enorm frustrierend. Du bist beim Bezirksgericht. Das heißt, es ist zwingende Zuständigkeit des Bezirksgerichts, wenn es um die Erbrechtsstreitigkeit geht. Also ich rede jetzt vom Streit ums Erbrecht. Und erfahrungsgemäß, sage ich mal, in vielen Fällen eher entspannte Verfahrensführung und nicht ein straffes Verfahrensregime wie beim HG, beim Handelsgericht. Entschuldige, liebe Richterkolleginnen und Richterkollegen. Das heißt, du bist ausgesetzt einem sehr langen Verfahren und du hast zu tun mit Richtern, die, glaubt man der Statistik, extrem selten Erbrechtsprozesse führen, weil, wie wir ja oder ich herausgefunden habe durch Umfrage beim Bundesministerium für Justiz, die allermeisten Klärungen des Erbrechts ohne Richterspruch im Streit erfolgen, weil der Gerichtskommissär, weil ihr das so wunderbar auf Vergleichswege oder wie auch immer im Vorfeld erledigt.
Gut, das heißt, es ist noch kein Argument fürs Schiedsgericht, weil die Schiedsrichter würden sie auch nicht oft führen.
Also nein, aber beim Schiedsrichter könntest du Experten vorführen.
Ja, das ist ja gerade der Witz. Also man hat zwei besondere Interessen, glaube ich. Erstens, dass man bei der Wahl der Schiedsrichter natürlich Personen nehmen kann, die in diesem Bereich eine hohe Expertise haben. Und dann gibt es natürlich noch einen zweiten Aspekt, der überhaupt nicht ausreichend wahrgenommen wird, nämlich die Vertraulichkeit. Ja? Wir haben doch gerade im Erbrecht, wenn es auch um größere Vermögen oder vielleicht sogar berühmtere Familien geht, zu Lebzeiten wird immer danach getrachtet, dass alles möglichst verschwiegen ist und alles möglichst geheim und alles möglichst nicht in die Öffentlichkeit gerät, zumindest bei manchen Familien, das ist ja jede Familie anders gestrickt. Oder wo es auch um Geheimhaltungs- oder Unternehmensinformationen oder sonstiges gibt, wo es durchaus ein Geheimhaltungsinteresse gibt. Und dann sind wir im Erbrechtsstreit, wo wir dann bis zum obersten Gerichtshof gehen müssen, wenn es eben der Fall so nahelegt, wo dann jedermann die veröffentlichte Entscheidung lesen kann, welche innerfamiliären Probleme ja, schon es gegeben hat.
Anonymisiert.
Ja, es ist anonymisiert, ja, aber wir sind ja doch in einem Land, wo man manchmal aus den Dingen, die veröffentlicht werden, durchaus auch Rückschlüsse ziehen kann, um wen es sich handelt. Also das ist schon ein Punkt, das ist natürlich in der Mangelung einer Veröffentlichung von Schiedssprüchen hier ganz anders. Ja.
Da gibt es einen Bereich, wir sind ja hier erbrechtsbegeisterte Freaks, Erbrechtsliebhaber. Ich habe übrigens heute Mittag eine Heiligenfigur, einen Engel gekauft. Muss ich euch sagen, am Stephansplatz, entzückend, gibt es ein Geschäft, wo du Holzschnitzereien, also christlicher Natur, kaufen kannst. Und ich habe so einen kleinen Engel gekauft. Und warum erzähle ich das? Weil die Verkäuferin war so wahnsinnig reizend, liebe Grüße, und hat mir erzählt, dass sie schon als Kind in diesem kleinen Geschäft immer gearbeitet hat, weil sie liebt diese holzheiligen Figuren, die alle aus einem Tal kommen in Südtirol angeblich. Dort schnitzt das ganze Tal die ganze Zeit nur diese Figuren. Nicht genauso wie mit dem Eis, das kommt ja auch irgendwie. So, und so komme ich mir auch irgendwie vor, so wie dieser Schnitzer da, ich schnitze jahrzehntelang. Und ihr gehört dazu, auch wenn ihr das nicht so empfindet. Aber ihr seid auch solche Herrgottsschnitzer.
Ich bin gespannt, wie die Engel wieder zum Erbrecht führen.
Ja, das ist schon gewesen. So wie die Dame, die Engel
liebt, leben. Ja,
ach so. Ja.
Ach so, ja, du bist nicht so oft hier.
Nein,
ja, weißt du.
Ich frage mich auch oft, aber es kommt dann immer.
Also, und wir hatten, und das hat mich natürlich sofort hellhörig gemacht, wir haben hier in diesem Forum eigentlich noch nie gesprochen, das müssen wir mal machen, und heute machen wir es zum ersten Mal, über dieses Phänomen Privatstiftung nach Privatstiftungsgesetz und Pflichtteilsrecht, zu dem es eine gigantische Flut an wissenschaftlichen Publikationen gibt, also sehr großes Interesse. Dort bist du ja tatsächlich absolut an der Spitze führend, das ist jetzt keine Schmeichelei, sondern du bist verantwortlich für diesen Schmerz in meiner Rippe, nämlich den Paragraph 781 Absatz 2 Ziffer, was ist das, 5 oder was?
4 und 5.
Nein, nur der Fünfer tut mir weh. Nämlich, dass die Begünstigung durch eine Privatstiftung auch einer Schenkung gleichgehalten wird. Ich glaube, gehe ich da recht in der Erinnerung, dass du das wirklich erfunden hast in der Festschrift für Rudolf Welser noch dazu.
Ja.
Genau.
Ja.
So, das heißt, du bist...
Aber jetzt erklär mir, welchen Schmerz dir das verursacht.
Ja, das ist schon eine Art Systembruch, weil hier, oder etwas ganz Neues, weil hier eine Zuwendung, die von einer Person erfolgt, die mit dem Verstorbenen unmittelbar nichts zu tun hat, also eine Zuwendung über die Ecke, hier Schenkungen gleichgehalten wird und sich vor allem die Frage dann stellt, neben den Detailfragen zum Privatstiftungsrecht, wie ist das analogiefähig, wie kann man, was wenn man daraus noch basteln? Aber meine Frage ist folgende. Der Gesetzgeber des Erbrechts 2015 hat das ja übernommen und sieht das anders als ich, und das ist auch natürlich daher völlig richtig. Bist aber du mit der Reform in diesen Bereichen zufrieden? Haben die Rechtslage für die Betroffenen klarer gemacht? Wie schaut das aus, Pflichtteilsrecht und Privatstiftung?
Also, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal.
Ja, nur eine.
Ich würde gerne eigentlich eine Gegenfrage stellen, nämlich warum dir das so einen Schmerz in der Rippe, was im Übrigen auch eine interessante Formulierung ist,
verursacht. Ich bin ja heute beim Holzschnitzer gewesen, nicht? Das ist
eine
Lanze.
Weil das ja ein Phänomen ist, das wir nicht isoliert bei der Privatstiftung antreffen. Ja? Wenn ich dir 100 Euro schenke mit dem Auftrag, 50 davon dem Andreas weiter zu schenken, dann würde man ja auch nicht sagen, dass die Zuwendung an den Andreas in Höhe von 50 mit mir gar nichts zu tun hat, weil es ja von dir gekommen ist. Und ähnlich verhält es sich ja auch mit der Stiftung. Da werden ja die Begünstigten nicht von irgendeinem Engel als solchen bestimmt, sondern von dem Stifter und späteren Erblasser, der sein Vermögen einer Stiftung gewidmet hat, mit dem, ich sage es jetzt untechnisch, Auftrag, es an die Begünstigten weiterzuleiten. Vielleicht noch zwei Sätze, weil du sagst, ich bin schuld an dieser Regelung. Das will ich so zurückweisen. Ich bin es nur vielleicht Ursache. Und da muss ich jetzt, wenn ich darf, 2 Minuten ausführen. Unbedingt. Historisch war es ja so, dass dieses Stiftungsrecht gewachsen ist, gekommen ist 1993 und völlig unverbunden neben dem Pflichtteilsrecht gestanden ist. Und damals war es als erster Martin Schaurer, der einen Aufsatz geschrieben hat, der dargelegt hat, dass die Zuwendung an eine Stiftung wie eine Schenkung zu behandeln ist und daher in analoger Anwendung des früheren Paragraphen 785 hier zu berücksichtigen ist im Pflichtteilsrecht. Und dann war es eigentlich ja nur der logische Schritt 2, ja, wenn der Erblasser sein Vermögen der Stiftung gibt und es die Stiftung dem Pflichtteilsberechtigten weitergibt, ja, dass man sich die Frage stellt, naja, aber ist das dann nicht auch eine Zuwendung des Erblassers an den Pflichtteilsberechtigten? Und das war das, was ich damals vertreten habe, und das ist das, was tatsächlich im Paragraph 781 Absatz 2 Ziffer 5 jetzt verankert ist. Bin ich glücklich mit der Reform? Nein, und zwar deshalb nicht, weil ganz viele Fragen ja ungelöst geblieben sind durch das Erbrecht 2015 und insbesondere Regelungen in einem noch nicht ganz klaren Verhältnis zueinander stehen, Klammer auf, man könnte auch sagen Widerspruch zueinander stehen, die auf diese Problematik, also Privatstiftung und Pflichtteilsrecht, sich mittelbar auswirken. Das ist etwa der erwähnte schon Paragraph 762 und das Verhältnis zu den Stundungsregelungen und ähnliches mehr. Also nein, es ist nicht viel klarer geworden. Ja, es ist noch immer sehr viel wissenschaftlich zu erforschen in diesem Bereich. Aber jetzt könnte ich fast unseren gemeinsamen Lehrer Welser zitieren, beim Stiftungsrecht, wer A sagt, muss auch B sagen. Also wenn ich überhaupt hier mit dem Recht der Schenkungshinzu- und Anrechnung arbeite, dann kann natürlich nicht nur die Zuwendung an die Stiftung hier eine Rolle spielen, sondern es muss auch eine Rolle spielen, was die Stiftung am Pflicht als Berechtigte zuwendet.
Bist du damit glücklich? Ist der Schmerz vorbei?
Ich glaube, der Schmerz ist noch größer. Ist er größer
geworden. In meinem Kopf rattert es nur. Und für mich ist
aber wir wollten eigentlich nicht über Erbrecht reden, fällt mir gerade.
Das ist ein Erbrechtspodcast,
ja.
Oder?
Ah ja, du hast mir gesagt, wir sprechen über meine Funktion als Dekanin.
So hat es begonnen. Ja.
So endet es wieder beim Erbrecht.
Wir machen natürlich mindestens eine Spezialfolge über Pflichtteilsrecht und Privatstiftung. Selbstverständlich dann, wenn du nicht da bist.
Das ist
da musst du sie da kann ich dann wirst du Rippenschmerzen haben.
Da kann ich nämlich mehr strahlen. Nein, vielen Dank für die Hinweise. Und das sind natürlich ganz schwierige Themen. Vielleicht habe ich überzeichnet, vielleicht auch nicht. Da muss man drüber nachdenken. Das mit den Privatstiftungen ist, finde ich, schon aus einer Mega-Vogelperspektive irgendwie berührend, nämlich wenn du das so auch dargestellt hast, da kommt im Jahr 1993 dieses Privatstiftungsgesetz. Ich war nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass wir diesen liebenswürdigen, herzigen Multimillionären, Milliardären damals gesagt hat, das ist ein super Mittel, da könntest du den Pflichtteil umgehen und so weiter. Dann wird im Nachgang, Jahre später, vom Kollegen Schauer gesagt, na Moment einmal, das wurde offenbar übersehen, Analogie. Und dann waren aber schon gestiftet. Und so ist diese spannende Fragestellung, die nicht hunderttausende Menschen betrifft in Österreich.
Wahrscheinlich nur 3.000.
Wie viele Privatstiftungen gibt es denn? Ich glaube ein paar Tausend, wenige Tausend. Und davon haben wahrscheinlich die Hälfte nur Kinder. Und davon wiederum streitet die Hälfte eh nicht, was Pflichtteils verzichten haben. Also ich schätze mal, ein paar hundert Leute werden es schon sein. Das Erbrecht 2015 hat uns immerhin drei Paragraphen oder drei gebracht, glaube ich nicht, die drinnen stehen im Pflichtteilsrecht. Also dann schließen wir, würde ich fast sagen, mit der Privatstiftung. Und ich sage vielen herzlichen Dank, es war uns oder mir eine Ehre. Andreas, hast du eine
große Freude. Vielen Dank.
Große Freude. Danke.
Danke für die Einladung. Danke.